Was bestimmt uns mehr? Unsere Gene oder die Gesellschaft? Was macht uns mehr aus? Das, was unsere Eltern biologisch in uns reingelegt haben, was in meinem Erbgut festgeschrieben ist? Oder das, wie ich erzogen werde, in welchem Umfeld ich aufwachse, was Menschen mit mir machen? Das ist eine Frage, die ganz unterschiedliche Wissenschaftszweige sehr intensiv beschäftigt, sehr kontrovers diskutiert wird. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber wenn das so eine große Frage ist, dann liegt es nahe, dass auch Hollywood sich dem Ganzen angenommen hat in mehreren Filmen. Einer, den ich sehr mag, ist Die Glücksritter mit Eddie Murphy. Ich weiß nicht, wer den kennt. Da wetten zwei steinreiche Unternehmer um die unglaubliche Summe von $1, ob es ihnen gelingt, ihren aufstrebenden, angehenden Nachwuchsmanager aus bestem Hause mit einem dahergelaufenen Kleinkriminellen zu ersetzen und ihn komplett zugrunde zu richten. Also die Gene sind nix, Gesellschaft ist alles. Und es gelingt ihnen tatsächlich, aber Hollywood natürlich, die beiden lernen sich kennen, verbünden sich und ruinieren die beiden Unternehmer und übernehmen die ganze Firma. Aber diese Antwort, dass es die Gesellschaft ist, die uns da sehr beeinflusst, die würde ich teilen. Und damit sind wir auch direkt beim Thema der heutigen Predigtreihe. Ja, unsere Predigt gerade ist mehr Gemeinschaft wagen. Und heute geht es darum, in andere zu investieren. Denn in diesem Glücksritterfilm ist es so, weil diese zwei alten Leute in diesen Kriminellen investieren, ihn ausbilden, ihn herrichten, wird aus dem Mann auf einmal was, der vorher keinerlei Perspektive hatte. Und wir werden heute erleben, warum Christsein niemals Individualsport sein kann, sondern immer Teamsport ist. Und dass wir erst im Zusammenspiel in unserer Gemeinschaft erfahren werden, was wirklich in uns steckt. Ich habe dazu einen Predigttext aus dem 2. Timotheusbrief ausgewählt. Den schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und das war mehr als einfach nur eine Mentor-Schüler-Beziehung. Das war eine richtig enge Freundschaft. Timotheus war für Paulus so der Vorzeigeschüler. In den hat er investiert, den hat er gefördert, mit dem hat er auch mitgelitten, den hat er ganz viel zugetraut. Und diesem Timotheus schreibt er und fordert ihn auf, dass das, was Timotheus erlebt hat durch Paulus, dass andere in ihn investieren, dass er das auch bei anderen Menschen tun soll. Wir lernen heute in unserem Bibeltext, warum wir in andere investieren sollen. Warum es diese Mühe wert ist, warum sich das lohnt. Und ich lese euch den Text jetzt mal vor. 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 13. Mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Jesus Christus geschenkt ist. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Als guter Kämpfer im Dienst von Jesus Christus musst du, wie ich, bereit sein, auch für ihn zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von alltäglichen Dingen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Ein Bauer, der schwer arbeitet, darf als erster die Früchte seiner Arbeit genießen. Denk darüber nach, was das heißt. Der Herr wird dir in allen Dingen die richtige Einsicht geben. Vergiss nie, Jesus Christus, ein Nachkomme von David, wurde durch Gott von den Toten auferweckt. Davon spricht die rettende Botschaft, die ich verkünde. Dafür leide ich und deswegen hat man mich sogar wie einen Verbrecher ins Gefängnis geworfen. Aber Gottes Botschaft lässt sich nicht einsperren. Doch ich nehme diese Leiden gerne auf mich für die Menschen, die Gott auserwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und für immer in Gottes Herrlichkeit sein dürfen. Das steht unumstößlich fest. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Leiden wir hier mit ihm, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir nicht zu ihm stehen, wird auch er nicht zu uns stehen. Sind wir untreu, bleibt er doch treu, der kann sich nicht selbst untreu werden. Carina hat es eben schon gesagt in ihrer Amoderation und ich kann das nur unterstreichen, das ist mein Thema. ich stehe nur hier vorne, ich bin, wer ich bin, weil andere Menschen in mich investiert haben. Und ich vermute, wenn du dich hier in der Gemeinde einbringst, wenn du hier bist, wenn du hier dein Zuhause hast, ist bei den allermeisten von euch ein Grund, dass andere Menschen an euch geglaubt haben, euch gefördert haben und euch geholfen haben, zu dem Menschen zu werden, der ihr heute seid. Ich bin davon überzeugt, nur so kann Gemeinde funktionieren. Nur so kann Reich Gottes funktionieren, indem wir aufeinander achten und ineinander investieren. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal ganz gemütlich und ausführlich an. Und ich nehme euch jetzt erstmal mit rein in meine Art, Predigt vorzubereiten. Wenn ich meine Predigt schreibe, habe ich immer mein inneres Komitee vor mir sitzen. Das ist eine Auswahl von Personen, also keine realen Personen. Ich bin alleine im Büro, aber in meinem Kopf sind die anwesend. Das sind auch nicht spezielle Männer. Das ist nicht Norbert und Günther und Lissi, die da vor mir sitzen, sondern das sind mehr so Typen. Da ist zum Beispiel Oma Erna oft dabei. Oma Erna ist ein guter Pietist. Die ist schon immer in der Gemeinde. Die wird auch bis zu ihrem Tod immer in die Gemeinde kommen, egal was wir hier machen. Die ist treu, stetig und fromm. Dann habe ich Knut oft dabei. Knut ist ein Geschäftsmann, der immer sehr beschäftigt ist, wenig Zeit hat und der von mir wissen will, was denn dieses ganze Glaubensding mit Jesus für ihn in seinem Geschäftsleben zu tun hat. Dann gibt es die Zweifler, die Ängstlichen. Dann gibt es die, die gerade in Lebenskrisen stecken. Es gibt die Neubekehrten und so weiter. Das hilft mir, während ich schreibe, zu merken, erwische ich die Menschen überhaupt, die da vor mir sitzen? Verstehen die, was ich sage? Passen meine Beispiele? Und die quatschen mir auch immer wieder mal rein. Eine Person, die immer wieder dabei ist, ist ein Atheist. Das ist jemand, der sich mehr zufällig hier in die Gemeinde verirrt hat, der aus Versehen hier im Gottesdienst gelandet ist und mit der Sache von Jesus und Bibel und Glaube noch ganz wenig Ahnung hat. Und das ist mein kritischer Zuhörer. Der meckert immer wieder, wenn ich irgendwelche frommen Worte verwende, wenn ich Sachen voraussetze, wo ich denke, das weiß man doch, weiß man halt nicht und so weiter. Und an dem Punkt meiner Predigtvorbereitung, wo ich jetzt gerade bin, hat sich der Atheist auch wieder eingeschalten. Weil ich habe geschrieben, wir sind die, die es richtig drauf haben, in Menschen zu investieren. Und in dem Moment hat mein innerer Atheist aufgeschnappt und gesagt, glaubst du das jetzt allen Ernstes, lieber Chris? Bist du jetzt hier wirklich so überheblich und sagst, dass nur ihr das könnt? Also ich kenne genug Vereine und die Feuerwehr und Sportler und so, die können das doch auch. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass andere das auch können. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir es am besten können. Mein innerer Atheist schnappt wieder Luft. Wir sind die, die es am besten können sollten. Weil ganz ehrlich, wenn ich mal gucke, was wir hier machen, ich glaube, wir sind da wirklich gut. Wo dürfen denn 15-Jährige ein riesiges Digitalmischpult bedienen? Wo dürfen 13-Jährige hier auf der Bühne stehen und vor 120, 150 Leuten eine Veranstaltung moderieren? Wo dürfen junge Erwachsene eigenverantwortlich Kindergruppen leiten und werden bei all dem auch noch begleitet, geschult und besser gemacht? Ich glaube wirklich, dass wir das richtig gut können. Und ich bin begeistert, welche Möglichkeiten wir bieten. Aber das ist nur das Ergebnis, was wir sehen. Ja, dass Leute das bei uns machen, das ist schön. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, in andere zu investieren, was denn die Grundlage ist. Warum wir das denn tun. Und da finden wir eine Begründung in Vers 1 in unserem Text. Mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Jesus Christus geschenkt ist. Das ist der Kern. Und jetzt ist es wichtig, den Kontext dieses Briefes zu beachten. Paulus ist in Rom und er sitzt im Gefängnis. Und er ruft seinen Mitarbeiter Timotheus zu sich. Er soll zu ihm kommen und Timotheus hat Angst davor gehabt. Denn wenn er sich jetzt aufmacht zu Paulus hin, wird er sehr wahrscheinlich Leid erfahren. Wird er verfolgt werden, wird er vielleicht auch ins Gefängnis kommen. Der Brief, der Text, den wir haben, ist keine Anleitung zur Mitarbeitermotivation. Der Text ist eine Hilfe, standhaft im Leid zu sein. Das ist das eigentliche Thema unseres Textes. Und hier in diesem ersten Vers entdecken wir den Schlüssel dafür. Wenn du in deinem Leben als Christ vorankommen willst, ist das alles entscheidende Ziel, stark im Glauben zu werden durch die Liebe, die dir mit Jesus Christus geschenkt ist. Unser Ziel, wenn wir in Menschen investieren, ist es, ihnen eine gefestigte Beziehung zu Jesus zu schaffen. Und jetzt kommt einer meiner Kernsätze dieser Predigt. Jetzt müsstet ihr kurz wach werden. Wir investieren hier nicht in Menschen, um Lücken in unserer Mitarbeiterschaft zu füllen. Wir investieren nicht in Menschen, damit wir unser Gemeindeprogramm aufrechterhalten können. Wir investieren nicht in Menschen, weil wir halt Mitarbeiter brauchen. Sondern wir investieren in Menschen, um sie zu einer starken, tragfähigen Jesus-Beziehung mit Ewigkeitsperspektive zu bringen. Und mir geht das Herz auf, wenn meine Kinder sich zu Hause streiten, wer mehr in der Heldenzeit mitarbeiten darf. Ich darf singen und Technik machen. Dafür mache ich morgen die Bewegungen. Ja, das ist super. Freue ich mich dafür, weil ich da schon die kommende Generation Techniker und Musiker unserer Gemeinde sehe. Nein, sondern weil ich hoffe, dass diese Begeisterung für Mitarbeit irgendwann umschlägt, sich verändert hin zu einer brennenden Beziehung zu Jesus. Das ist das, warum wir das tun. Und das ist auch der Ton, den Paulus hier in diesem Brief anschlägt. Erinnert euch, es geht um die Bewährung in Verfolgung. Und wenn du in Verfolgung bestehen willst, dann geht das nur, wenn du einen festen, starken Glauben in Jesus hast. Und das bringt Paulus in verschiedenen Bildern, in den Versen 4 bis 6 auf den Punkt. Ich lese euch die Verse nochmal vor. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von alltäglichen Dingen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Ein Bauer, der schwer arbeitet, darf als erster die Früchte seiner Arbeit genießen. Drei verschiedene Bilder, eigentlich für dieselbe Sache. Eine Kernaussage: Im Glauben zählt nur voller Einsatz. Nur volle Fokussierung. Ein Soldat darf sich nicht ablenken lassen, ein Sportler muss sich genau an die Regeln halten und ein Bauer wird nur die Früchte seiner Arbeit genießen können, wenn er sich auf seine Arbeit konzentriert. Was heißt das jetzt für uns übertragen, diese Bilder? Nächster wichtiger Satz, bitte aufpassen. Eine Nachfolge Jesu kann es mit angezogener Handbremse nicht geben. Und schon wieder höre ich mein inneres Komitee aufjapsen. Und hier sind sie sich sehr einig. Sowohl der Atheist als auch der Geschäftsmann als auch Oma Erna sitzen da und sagen, also Chris, jetzt übertreib mal bitte nicht. Also warum musst du denn da immer so radikal sein? Und eigentlich ist das, was jetzt kommt, ein zu großes Thema für diesen Unterpunkt. Aber da es wichtig ist, nehme ich mir diese Zeit jetzt. Und ich sage den Satz nochmal. Es kann keine Jesus-Nachfolge mit angezogener Handbremse geben, mit 80%, mit 70%. Und dieses innere Komitee macht weiter und sagt, Chris, du bist hier der Berufschrist, ja, du bist der Berufsheilige. Du wirst bezahlt dafür, dass du dich den ganzen Tag mit geistlichen Dingen beschäftigst. Mach mal. Aber wir können das nicht. Ja, wir können nicht nur Bibel lesen, beten und frohlocken. Wir können nicht dauernd in die Gemeinde rennen. Und wir haben ja auch noch was anderes zu tun. Wir müssen ja auch noch andere Sachen machen. Übertreib doch bitte mal nicht. Mach das Ganze doch mal eine Nummer kleiner. Und hier muss ich meinem inneren Komitee widersprechen. Und vielleicht auch dir, wenn du das auch so siehst oder dieses Gefühl hast. Es kann keine Jesus-Nachfolge mit angezogener Handbremse geben. Aber wir dürfen das nicht verwechseln mit Gemeinde soll dein Leben sein. Ja, also es heißt nicht, wenn ich Jesus ganz nachfolge, verbringe ich nur noch Zeit in der Gemeinde, arbeite nur noch mit. Es heißt noch nicht mal, dann bete ich und lese die ganze Zeit Bibel. Das ist damit nicht gemeint. Was heißt es dann? Wir sind wieder bei meinem Lebenshaus. Jesus will nicht ein Dekogegenstand sein. Er will, dass du ihm ganz gehörst. Und das heißt für mich, wenn du Jesus ganz nachfolgst, dann tust du alle Dinge, die du tust, mit ihm und durch ihn. Wenn du mit deinen Kumpels Kartfahren gehst oder bowlen gehst, dann tu das gefälligst mit Jesus. Dann rede da so und verhalte dich so, wie man das als Jesus-Nachfolger halt tut. Wenn du mit deinen Kindern spielst und komplett albern bist, super, dann tu das so, wie das ein Jesus-Nachfolger halt macht. Fröhlich und hingegeben. Wenn du mit deiner Frau, mit deinem Mann streitest, dann tu das gefälligst so, wie das ein Kind Gottes tut. Ja, auch Kinder Gottes streiten sich mit ihrem Ehepartner. Aber sie streiten sich anders. Das wird deine Art zu streiten verändern. Wenn du arbeiten gehst, egal ob als Chef oder als Angestellter, dann tu das mit Jesus und so weiter. Merk dir den Unterschied. Es geht nicht um Berufschristentum. Es geht darum, dass wir alles, unser gesamtes Leben von Jesus durchdringen, verändern lassen. Und dann wirst du manche Dinge nicht mehr sagen und tun können. Und andere wirst du anfangen müssen zu sagen und zu tun. Jesus nachzufolgen ist so viel mehr, als in die Gemeinde zu gehen und die 10 Minuten stille Zeit morgens. Das ist das, was Jesus von dir will. Und das geht nicht mit angezogener Handbremse. So, ich hoffe, ihr habt noch den Bezug zum Thema. Das ist das Ziel Gottes für jeden Menschen. Das ist unser Job, anderen zu vermitteln. Das sollen wir anderen Menschen ermöglichen. Das sollen sie hier kennenlernen. Das sollen sie hier erleben. Dazu sollen sie befähigt werden. Und darum lehren wir sie. Darum investieren wir in sie. Die Grundlage ist wichtig. Darum so viel Zeit dafür. Und jetzt gucken wir mal einen Schritt weiter, nämlich das Wie. Oh, ich fand den Satz gerade so schön, ich sage den nochmal, wir wollen hier keine Lücken schließen. Wir brauchen immer Mitarbeiter, falls ihr Lust habt mitzuarbeiten, kommt her, macht mit, super. Aber das ist nicht das Ziel, warum wir das tun. Das Ziel ist, Menschen in die mündige Nachfolge zu führen. Und das lässt sich in meinen Augen am besten mit Kettenreaktion beschreiben. Und der Startpunkt bist du. Der Startpunkt bin ich. So muss man Vers 2 in unserem Text verstehen. Das, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. In diesem Fall hier geht es um Lehre. Wir werden gleich sehen, dass das noch größer ist, dass man das größer fassen muss. Paulus hat Timotheus was gegeben, Timotheus gibt es an andere weiter, die wiederum wieder an andere und so weiter. Und so wird eine Lawine daraus von Menschen, die gelehrt werden. Und wenn es bei dir anfängt und bei mir anfängt, dann ist der erste Schritt, den wir tun sollten, zu prüfen, was ist mir denn anvertraut worden? Was habe ich denn gelernt? Was weiß ich denn? Und wo habe ich denn Lücken? Wo muss ich denn noch mal auffüllen? Wo fahre ich denn vielleicht noch mit angezogener Handbremse? Wo sind denn Bereiche, wo ich Jesus noch draußen halte, wo ich ihn noch mehr reinlassen muss, damit ich das weitergeben kann? Und der nächste Schritt ist dann das Lehren. Und das Lehren, das kann man sehr weit auslegen. Und das passt auch sehr ähnlich zu den Sachen, die ich vor 2 Wochen gesagt habe. Darum halte ich das jetzt kurz und knackig und gebe euch mal 3 Ideen davon, was es heißen kann, das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Das erste ist dieses klassische Lehren. Das ist das, was ich jetzt hier gerade tue. Ich stehe hier vorne und erkläre euch was. Das passiert in Hauskreisen, wenn sich jemand vorbereitet hat und euch die Bibel nahebringt. Das passiert in der Gemeindebibelschule. Und sowas machen ein paar wenige und du wahrscheinlich nicht. Puh, Glück gehabt. Könnte man denken. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, vor ein paar Monaten stand Gerlinde hier oben und hat ein Zeugnis gegeben und hat erzählt, wie sie Gottes Wirken in ihrem Leben erlebt hat. Und daran, dass ich mich noch erinnern kann, merkt ihr, dass das sehr Eindruck hinterlassen hat. Gerlinde würde jetzt vehement bestreiten, dass sie hier oben war und irgendjemanden gelehrt hätte. Doch, hast du. Zumindest mich hast du gelehrt, wie Gott tickt und wie ich richtig auf seine Reden reagieren muss. Wenn ihr Menschen eure Geschichte mit Jesus erzählt, wenn ihr ihnen erklärt, wie ihr Gott erlebt habt, wie ihr sein Handeln erlebt habt, wie ihr reagiert habt, wie ihr euren Glauben lebt, dann lehrt ihr sie. Dann verstehen sie ein Stückchen mehr, wie Gott ist und wie man auf sein Handeln reagieren sollte. Lehren ist nichts nur für Pastoren, sondern kann jeder von euch mit seiner Geschichte tun. Das zweite ist, ihr lehrt oder ihr investiert in andere Menschen, indem ihr ihnen Dinge vorlebt. In meinem Jugendkreis in Freiberg hatten wir eine Gebetsgemeinschaft und ich hatte so eine Horde von Jungs. Und in dieser Gebetsgemeinschaft haben 3 Jungs laut gebetet. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte 3-mal gebetet. Die haben dieselben Worte verwendet, die haben denselben Tonfall gehabt wie ich und die haben dieselben Pausen gemacht wie ich. Und ich war kurz am Überlegen, ob die mich verarschen wollen. Ja, ob die mich so ein bisschen nachäffen, imitieren. Aber als ich dann drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, die kommen alle 3 aus nichtchristlichen Elternhäusern. Die haben außer im Jugendkreis noch nie in ihrem Leben erlebt, wie man frei betet. Natürlich beten die wie ich. Die haben sich das bei mir abgeguckt. Die haben das nachgeahmt. Und mittlerweile beten sie auch anders. Das ist sehr schön, ja, dass sie da noch mehr Vorbilder bekommen haben. Aber mit meinem Vorleben, was ich gar nicht bewusst gemacht habe, habe ich sie in sie investiert. Und sie hab sie sozusagen gelehrt. Wo kannst du deinen Glauben, deine Jesus-Beziehung vorleben? Das ist das Einfachste, was du tun kannst. Das musst du im Normalfall noch nicht mal beschließen. Leb einfach dein Leben mit Jesus. Und andere werden gucken, werden staunen und werden dich imitieren. Und das Dritte, das kann ich sehr kurz machen. Du investierst in andere, wenn du ihnen Zeit schenkst. Das hat Carina gerade eben in ihrer Moderation erzählt. Und ich glaube, die Hessis hätten durchaus mit ihrer Zeit von Donnerstag bis Sonntag mit einer Horde pubertierender, giggelnder Mädels, die hätten ihre Zeit auch andersrum gekriegt und vollgekriegt, garantiert. Aber sie wollten in diese Mädels investieren. Und ich kenne 3 von denen ganz gut. Und das sind alles 3 hingegebene Nachfolgerinnen Jesu geworden. Weil da Menschen waren, die ihnen Zeit geschenkt haben. Und dabei haben sie ihnen dann Dinge vorgelebt, dabei haben sie gelehrt. Aber vor allem haben sie beschlossen, Zeit zu schenken. Und das kannst du auch tun. Und das ist nicht auf irgendwelche pubertierenden Teenager-Mädels beschränkt. Man kann Zeit auch älteren Menschen schenken und sie mit reinnehmen ins eigene Leben. Also, 3 Möglichkeiten, dich zu investieren mit großen Folgen. Und abschließend, zum Schluss dieser Predigt, möchte ich mir jetzt nochmal Zeit nehmen und ganz konkret gucken, wie du Verantwortung übernehmen kannst. Und ich möchte Werbung machen dafür. Und dafür möchte ich euch Vers 10 nochmal vorlesen. Paulus sagt, doch ich nehme diese Leiden gerne auf mich für die Menschen, die Gott auserwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und für immer in Gottes Herrlichkeit kommen können. Verstehst du das, was Paulus da sagt? Deine Investition in Menschen trägt dazu bei, dass andere Menschen Jesus kennenlernen und sie ihre Ewigkeit bei ihm verbringen werden. In andere Menschen zu investieren, ist kein nice to have, wenn wir noch Zeit haben. Das ist das absolute Kernanliegen. Das ist auch das, was ich im ersten Punkt immer wieder gesagt habe. Ja, dass es unsere Aufgabe ist, hingegebene Nachfolger zu machen. Dein Investment in andere Menschen sorgt dafür, dass sie die Ewigkeit bei Jesus verbringen werden, dass ihr Leben sich von Grund auf ändert. Und ich möchte das mit einem konkreten, sehr persönlichen Beispiel deutlich machen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es mir eines der größten Anliegen meines Lebens, dass meine Kinder Jesus kennenlernen. Und ich tue dafür, was ich kann. Ich investiere in die Ehe mit meiner Frau, dass meine Kinder in einer stabilen, glücklichen Ehe aufwachsen können. Ich bete für sie. Ich lese mit ihnen biblische Geschichten. Ich versuche, mich immer mehr so zu verhalten und der Vater zu werden, den sich Jesus für sie wünscht. Und ich nehme sie mit in die Gemeinde. Das ist schon mal ganz gut. Und hier in der Gemeinde sind jetzt andere Menschen, die sich in sie investieren. Mein Sohnemann, Thaddäus, 5 Jahre alt, hat neulich bei einer Veranstaltung die Technikempore oben für sich entdeckt. Und der würde am liebsten da oben einziehen. Der möchte da gar nicht mehr runter. Und bei jedem Mal, wo wir hier sind, Papa, darf ich auf die Technik? Jetzt weiß ich natürlich, wenn ich es ihm erlaube, dann haben wir bald regelmäßig 10 Kinder da oben stehen. Geht nicht. Also habe ich ihm gesagt, du Thaddäus, da hoch dürfen nur Techniker, wenn sie Dienst haben. Thaddäus guckt, okay, Papa, wann habe ich Dienst? Meine spontane Antwort wäre ja so mit 13 oder 14. Der kommt ja kaum an die Knöpfe hoch. Wäre Blödsinn, er kann das auch noch nicht. Aber wenn ich meinem 5-Jährigen sage, in 8 Jahren, dann ist das für ihn gleichbedeutend mit nie. Und ich habe mit ein paar Leuten hier aus der Gemeinde darüber geredet. Ich will ja auch nicht da irgend so Pastorenkinderprivilegien oder sowas. Die meinten alle, nee, wenn die Bock haben, dann müssen wir gucken, das möglich zu machen. Und vor 3 Wochen hatte Thaddäus zum ersten Mal Technikdienst. Und mittlerweile sagt er schon, also Papa, wenn ich keinen Dienst habe, warum gehe ich dann überhaupt in die Gemeinde? Nächste Woche ist er wieder dran. Wird dieser Dienst von Thaddäus dazu beitragen, unsere sehr großen Lücken im Technikdienst zu füllen? Nein. Wird er mittelfristig diesen Dienst alleine ausfüllen können? Nein. Ist gewährleistet, dass der mit 14 immer noch Bock hat, mitzuarbeiten? Nein. Macht dieser Dienst sicher, dass er Jesus mal nachfolgen wird? Nein. Trägt es dazu bei, dass wir in ihn investieren und er vielleicht lernt, dass Gemeinde der Ort sein muss, wo er sein will, sein muss, wo Jesus ist und dieser Jesus hinter all dem steht? Das ist das, was Gottes Wort verspricht. Und ich hoffe und bete, dass dieses Investment, was wir da gerade tun, was unsere Techniker tun, und ich weiß, dass mein Sohn eine Frikadelle ans Ohr quatschen kann. Das ist manchmal echt anstrengend mit dem. Dass Menschen in ihn investieren und ihn machen lassen, ihm das zutrauen, so cool. Wie cool wäre es, das ist mein Traum, dass hier ein Ort ist, wo in Menschen investiert wird, die hier entdecken, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Wie cool wäre es, wenn Menschen hier entdecken, dass es sich lohnt, diesem Jesus ganz nachzufolgen, ohne angezogene Handbremse. Das gilt für Teens, aber das gilt auch für Menschen in der Lebensmitte, die vielleicht entdecken, oh, da ist mehr als Kinder, Familie, Karriere. Jesus hat mehr für mich, jetzt schon. Das gilt auch für die Menschen 60 plus, 70 plus, die von Jesus noch nicht abgeschrieben sind, sondern die noch, der was für sie hat und die das entdecken können, wenn wir auch in alte Menschen investieren. In so einer Gemeinde will ich leben. Das will ich erleben. Wie schaut es mit dir aus? Teilst du diesen Traum? Und wie kannst du dazu beitragen, dass dieser Traum hier wahr wird? Ich habe vor 2 Wochen dich gebeten, dir einen Menschen auszudenken, den du Gutes tun könntest. Vielleicht ist das auch der Mensch, den du fördern kannst, in den du investierst. Vielleicht auch ganz jemand anders. Red mit Jesus darüber, wer es sein könnte, in den du investieren kannst. Red mit Jesus darüber, wie du es tun kannst, ob du ihn lehren kannst, vorleben kannst, ihm Zeit schenken kannst. Und dann, entschuldigt meine Ausdrucksweise, bekomm deinen Hintern hoch und fang damit an. Amen.